Stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt gefangen in einem Käfig. Du bist völlig hilflos. Es gibt keinerlei Ausweg. Du sitzt da drin und fragst dich, wie du da hineingekommen bist, wie das so weit kommen konnte, dass du in diesem Käfig sitzt und du willst einfach nur raus. Und plötzlich hörst du jemanden kommen. Und dieser jemand naht sich dir und erklärt dir, was dich genau in diese missliche Lage gebracht hat. Aber nicht nur offenbart dir dieser jemand, wie du da reingekommen bist, sondern nachdem dieser jemand es dir offenbart hat, was die Gründe dafür waren, holt er einen Schlüssel hervor und öffnet die Käfigtür. Was tust du? Und das Offensichtliche wäre, rauszukommen und diesen Fehler, der dich da hineingebracht hat, nicht noch einmal zu machen, oder? Das wäre das Offensichtliche zu tun. Raus aus dem Käfig und den Fehler nicht wiederholen. Nun, Israel, von dem hier diese Stelle handelt, ist gefangen im babylonischen Exil. Und aus der Geschichte Israels kennen wir, dass Israel ins Exil musste. Und sie sind gefangen in Babylon, aber auch sie hören jemanden kommen, der ihnen erklärt, was sie in diese missliche Lage gebracht hat. Und dieser jemand ist eine Stimme in der Wüste. Der Prophet Jesaja, der zu den Gefangenen Babylons als Gesandter Gottes spricht, und er hatte schon längst offenbart, warum sie ins Exil mussten. Und er hatte es ihnen sogar angekündigt. Davon handelt das Buch Jesaja in den ersten 39 Kapiteln, 1 bis 39, warum sie ins Exil geführt werden würden, wegen ihres Ungehorsams. Und jetzt befinden sie sich im Exil, in diesen Kapiteln, die wir derzeit vor uns haben, und wieder spricht Jesaja jetzt zu den Gefangenen Israels ab Kapitel 40. Wir haben hier also einen Zeitsprung in diesem Buch Jesaja. Jetzt ist der Zeitsprung in dieses Exil hinein erfolgt in Kapitel 40. Und jetzt ist aber der Prophet Jesaja nicht nur einfach gekommen, um Israel zurechtzuweisen, sondern auch um zu trösten. Tröstet mein Volk ist der Titel dieser Predigtreihe durch diese Kapitel 40 bis 48. Das ist die Botschaft, die wir über die letzten Sonntage betrachtet haben. Und Gott spricht Hoffnung hinein in diese Gefangenschaft. Und gerade in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 46 und 47, die ihr die letzten beiden Sonntage gehört habt, gerade dort macht Gott den fremden Göttern Babylons den Garaus und kündigt Babylons Untergang an. Er schmeißt also quasi diese Käfigtüre auf, um sein Volk zu befreien. Und er ruft jetzt in Kapitel 48 Folgendes an sein Volk: Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Ich, euer Befreier, bin hier. Und das Offensichtliche wäre doch jetzt für Israel rauszukommen. Mit Jubelschall den Ruf Gottes zu hören, ihm zu folgen in die Freiheit, oder? Aber wenn du das Kapitel 48 liest, das den Höhepunkt darstellt, dieser Predigtreihe, dieses Abschnitts 40 bis 48, dann beschleicht dich der beunruhigende Verdacht, dass Israel Babel vielleicht gar nicht mehr verlassen will. Und das Kapitel endet mit diesem ernüchternden Vers, dieser haarsträubenden Feststellung in Vers 22, wenn du schaust. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und Gott meint damit nicht die Heiden. Und er meint damit nicht Babylon, sondern er meint damit sein Volk, Israel. Schau Vers 1 bis 2. Er spricht von ihnen als solche, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, Vers 1. Und dann Vers 2, sie nennen sich nach der heiligen Stadt, quasi wir gehören nach Jerusalem, nicht nach Babel. Und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Herrscher ist. Sie scheinen alles richtig zu machen. Und dann doch dieser ernüchternde Beisatz in Vers 1, aber sie tun das alles nicht in Wahrheit, noch in Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, sie behaupten, wir gehören nach Jerusalem, wir gehören zu Gott. Und doch ist es gerade ihre Gottlosigkeit, die sie nach Babel gebracht hat. Und es ist ihre Gottlosigkeit, die sie dort halten würde. Babylons Fall ist beschlossene Sache. Aber werden sie mit Babel untergehen oder dem Ruf Gottes folgen? Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubel, Schall. Und das bedeutet natürlich nicht einfach nur das Land Babylon zu verlassen, die Stadt, sondern in Wahrheit und Gerechtigkeit Gott zu folgen. Das ist Gottes Ruf an sein Volk. Und so führt Gott seinem Volk hier einmal mehr das Ausmaß ihrer Gottlosigkeit vor Augen, die sie ins Exil nach Babylon gebracht hat in den ersten 11 Versen. Das ist die erste Hälfte dieses Kapitels. Und er ruft sie in der zweiten Hälfte des Kapitels dazu auf, Babel zu verlassen, auszuziehen, seinem Ruf und seiner Erlösung zu folgen. Das sind die Verse 12 bis 21. Und für uns heute Morgen, heute, stellt sich die Frage, wie wir sicherstellen, dass wir uns wirklich auf dem Weg nach Jerusalem befinden und nicht in Babylon zurückbleiben. Es ist nämlich ganz leicht, sich ein Christ zu nennen. Aber sind wir es in Wahrheit und Gerechtigkeit? Das ist die Frage dieses Textes heute an uns. Lasst uns hören, was Gott zu sagen hat. Ich möchte nochmal beten davor. Und so bitten wir dich, Vater im Himmel, dass du uns jetzt Herzen und Ohren öffnen mögest, damit wir erkennen, was du zu sagen hast, damit wir Umkehr tun, wo Umkehr nötig ist und damit wir Freude finden in der Freude, die du uns geben möchtest. Amen. Erste Hälfte des Kapitels. Gott führt den Israeliten und auch uns die Gefahr der Gottlosigkeit vor Augen, die Israel ins Exil nach Babel schlussendlich gebracht hat. Und zwei Dinge fallen hier auf in den ersten 11 Versen. Zwei Wörter, die Gott hier über Israel verwendet und Israel beschreibt. Nämlich einmal in Vers 4 das Wort Halsstarrigkeit, also Sturheit oder Eigensinn. Und das zweite Wort in Vers 8, Treulosigkeit. Das sind die beiden Merkmale Israels, die Gott hier aufzeigt. Und das erste Merkmal, die Halsstarrigkeit, die wird sichtbar in Form von Israels Götzendienst. Das Zuwenden weg von wahren Gott hin zu irgendwelchen anderen Dingen, die Gottes Platz einnehmen in ihrem Leben. Und das sehen wir in den Versen 3 bis 6a. Und hier sehen wir, dass Gott immer wieder sein Tun, sein wohlwollendes Tun Israel gegenüber angekündigt hat, um Israel zu zeigen, dass es nicht ihre Götter oder all die Dinge sind, von denen sie sich abhängig machen, sondern dass er allein der Gott ist, der ihnen wohltut und sie rettet. Schau mal Vers 3. Da sagt Gott, das Frühere habe ich längst schon verkündigt, aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Gott hat das, was er tun würde, verheißen, vorausgesagt, angekündigt, versprochen. Und wir kennen das aus der Geschichte Israels. Gott ist ein Gott der Verheißungen. Was Gott verspricht, das tut er auch. Und die Bibel ist voll von Verheißungen, die Gott auch zur Erfüllung gebracht hat. Und der Grund, warum er das tut, im Vornherein ankündigt, was er Gutes tun will und würde, sagt er hier in Vers 4. Der Grund, warum er ankündigt, ist, weil, Vers 4, ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehern ist, so habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen. Das ist eine Beschreibung dieser Halsstarrigkeit Israels, dieser Unbeugsamkeit, dieser Sturheit. Gott gibt Israels Halsstarrigkeit als Grund dafür, dass er Dinge ankündigt, bevor er sie zur Erfüllung brachte. Warum? Und die Erklärung kommt in Vers 5. damit du Israel nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Mit anderen Worten, Gott hat all die Dinge angekündigt, die er tun würde, damit, wenn es denn soweit war, Israel genau wusste, das ist unser Gott, der hier wirkt und handelt. Was für einen großen Gott wir doch haben. Aber Israel hat natürlich genau das Gegenteil gemacht. Als Gott sie aus der Gefangenschaft Ägyptens damals geführt hat, viele hundert Jahre vorher, da hat es nicht lange gedauert. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich ein Kalb gegossen und haben gesagt, seht, das ist unser Gott, ein Kalb aus Gold. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Mein Götze hat es gemacht. Mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Obwohl Gott alles angekündigt hatte, ich werde dich aus Ägypten führen. Mit meiner starken Hand, mit meinem ausgestreckten Arm. Nein, mein Götze hat es gemacht. Und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. So besteht Israel darauf. Es hat wirklich nicht lange gedauert, wenn wir die Geschichte Israels anschauen in der Bibel, dass sie irgendwelchen Götzen die Ehre gegeben haben, statt dem einen wahren Gott. Und so beschreibt Gott ihre Halsstarrigkeit als Teil ihrer Gottlosigkeit. Und vielleicht denken wir, Mensch, das kann uns nicht passieren. Vielleicht wollen wir Israel belächeln und sagen, pff, das sind doch Eierköpfe. Uns kann das nicht passieren. Aber vielleicht kann es uns doch passieren. Als Christen in der christlichen Gemeinde Dornbirn. Vielleicht kann es auch uns passieren, dass wir es dem Werk unserer Hände verdanken, dass unsere Familien versorgt sind, dass wir es unserer Karriere verdanken, dass wir eine Pension zu genießen haben. Statt dass wir es unserem Lebenswandel verdanken, dass wir so gesund sind, statt zu erkennen, dass es Gott ist, der uns täglich gibt, was wir brauchen. Nicht unser Fleiß, nicht unser Arbeitseifer, sondern Gott ist es, der für uns vorsorgt und uns versorgt. Und wenn du täglich Essen auf dem Tisch hast und Kleider anzuziehen, dann gibt es genau einen Grund, warum das so ist. Und das ist, weil Gott es uns vorab verheißen hat, dass er uns versorgen würde. Seht die Vögel des Himmels, seht die Blumen des Feldes, die gekleidet sind in ihrer Schönheit, die versorgt sind vom Vater im Himmel. Wie viel mehr seid ihr wert als Blumen des Feldes und Vögel des Himmels? So sorgt euch nicht um das, was ihr essen oder anziehen sollt. Ich, euer Vater im Himmel, versorge euch mit allem, was ihr braucht. Warum also machst du deine Arbeit, deine Leistung, deine Karriere dafür verantwortlich, dass du zu leben hast? Warum sagst du, mein Götze hat es gemacht, mein geschnitztes Bild hat es erfüllt? Es passiert uns ganz schnell, dass wir Gott ersetzen mit den Werken unserer Hände, dass wir ihn entthronen als unseren Versorger, unseren Behüter, als den allmächtigen Gott. Israel kehrte sich laufend an irgendwelche Götter, an irgendwelche Dinge, von denen sie ihr Leben abhängig machten. Und Gott beschreibt ihre Halsstarrigkeit darin. Was ist mit uns? Das zweite, das Gott Israel nennt, ist treulos. In Vers 8. Und Gott hatte angekündigt, was er tun wird, um klarzumachen, es ist sein Tun, das haben wir gerade gehört. Aber Gott hat sein Volk auch immer wieder überrascht mit Neuem. Und das sehen wir in Vers 6b bis Vers 8. Da sagt Gott durch Jesaja: Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht wusstest. Jetzt ist es geschaffen worden und nicht schon früher, und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört. Mit anderen Worten, Gott überraschte sein Volk mit Neuem, Unangekündigtem. Warum? Vers 7. Damit du nicht sagen könntest: Siehe, ich hab's gewusst. Ha! Ich hab gewusst, dass Gott das tun würde. Jetzt habe ich Gott in der Tasche. Jetzt muss Gott so handeln. Und es wäre uns Menschen oft sehr recht, wenn Gott so berechenbar wäre, dass wir sein Tun immer voraussagen oder sogar vorher bestimmen könnten durch unser Tun. Ja, dann könnten wir nämlich sagen, wenn ich dies tue, dann wird Gott jenes erfüllen. Oder wenn ich dies mache, dann wird Gott jenes ermöglichen. Und wir würden Gott in Zugzwang bringen wollen durch unser Verhalten, wenn wir Gott wirklich berechnen könnten. Und alles, was wir tun würden, wäre aus Gott eine Marionette unserer eigenen Wünsche machen. Wie Jakob, der Stammvater Israels, der ständig mit Gott verhandeln wollte, ihn manipulieren wollte und bezwingen wollte. Und der letztendlich in einem Ringen mit Gott, ihr kennt die Stelle, bezwungen wurde von Gott. Und nicht anders war es mit Jakobs Nachkommen Israel. Die dachten, Gott in der Tasche zu haben, in all der leeren Religiosität, zu der sie ja Gottes Gaben verkommen ließen. Und darum sagt Gott in Vers 8: Ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an, seit Jakob, ja, ein Übertreter genannt worden bist. Jemand, der versucht, mich zu manipulieren, mich dazu zu bringen, zu tun, was er will. Und Gott nennt sie treulos, weil sie Gott manipulieren wollen. Was heißt, Gott nicht zu trauen? Wenn ich Gott manipuliere, dann heißt das, ich traue dir nicht über den Weg. Ich muss dich in die Mangel nehmen. Und ohne dieses Vertrauen aber gibt es keine Treue zu Gott. Und vielleicht sagen wir jetzt, Israel, das sind Scheierköpfe. Uns kann das nicht passieren. Aber vielleicht kann es uns trotzdem passieren. Vielleicht versuchen wir Gott zu manipulieren durch unseren treuen Dienst in der Gemeinde. Wenn ich das und das und das mache, dann muss Gott mir doch. Oder durch unseren Gehorsam. Wenn ich in diesem Bereich ganz gehorsam bin und tue, was Gott gefällt, dann kann ich es in einem anderen Bereich sicher etwas lockerer sehen. Wir versuchen Gott zu manipulieren, unseren Standard an ihn anzulegen. Und Gott überrascht uns durch sein Tun. Und das wird er, um uns davor zu bewahren und zu zeigen, Gott lässt sich nicht manipulieren. Sondern wir dürfen und sollen auf seine grenzenlose Güte vertrauen. Dass er uns alles gibt, was wir wirklich brauchen. Und es sich lohnt, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen, weil er weiß, was gut ist für uns. Und so legt Gott seine Finger auf diese wunden Punkte seines Volkes und damit auch in meinem und deinem Leben, das sich entweder irgendwelchen Sicherheiten und Götzen abgesehen von Gott zuwendet oder Gott selbst manipulieren will. Ja, ein Volk, das sich nach der heiligen Stadt nennen ließ und sich auf den Gott Israels stützte, aber doch eigentlich nach Babel gehörte, in dieser Gottlosigkeit. An beidem hat sich Israel verschuldet, und ich glaube, wir dürfen uns selbst auch nicht ausnehmen. Und Gott hätte Grund genug, an dieser Stelle Israel in diesem Käfig zu lassen und zu sagen, Israel, das wird einfach nichts. Aber schau mal Vers 9 bis 11, diese unglaublichen Worte dieses Langmuts Gottes. Gott hat Israel einmal mehr vor Augen geführt, wie sie untreu sind. Und doch sagt er in Vers 9, um meines Namens willen bin ich langmütig. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Selbst diese Gefangenschaft Babylons war für Israel eine Chance, geläutert zu werden, an sich selbst zu entdecken, was eigentlich nicht passt in ihrer Beziehung zu Gott. Aber das Resultat des Exils war leider wenig erfreulich. Immer noch ist Israel halsstarrig und treulos. Und es wirft die Frage auf, was ist mit Gottes Verheißungen? Hatte er nicht angekündigt, dass er durch dieses Volk die ganze Welt segnen will? Das war sein Versprechen an den Urvater Israels, Abraham. Was wird daraus? Was wird aus dem Segen für alle Völker? Er sagt in Vers 11, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und dass Gott hier seinem Namen alle Ehre gibt und seine Ehre sucht und sie keinem anderen gibt und lässt, ist Teil der guten Nachricht, Teil der Frohbotschaft, dass Gott dranbleibt an seinem Plan mit Israel, durch den er letztendlich diese Welt retten will in Jesus Christus. Die Basis für Gottes Treue ist sein fester Entschluss, sich zu verherrlichen. Und deswegen können wir gewiss sein, dass Gott es durchziehen wird, was er angekündigt hat, durch Israel. Und dazu kommen wir gleich. Die Frage ist jetzt noch, wie entkommen wir diesem stetigen Drang, uns auf eigene Kräfte oder Werke zu verlassen? Wir sind nicht so unterschiedlich wie Israel. Wie entkommen wir unserem Drang, Gott manipulieren zu wollen und stattdessen uns seinen Vorstellungen vertrauensvoll unterzuordnen? Wie entkommen wir diesem Käfig hier drin? Wie entkommen wir Babel? Wie entkommen wir der Stadt der Gottlosigkeit? Und Gott zeigt, wie es möglich ist. Gott will unser Vertrauen. Er will unser Vertrauen so, dass wir Götzen gar nicht mehr nötig haben und Manipulation nicht mehr brauchen. Und das ist, was er uns in Vers 12 bis 21 vor Augen führt. Er ruft Israel auf, aus Babel zu fliehen, auszuziehen aus diesem Verhalten, seinem Ruf der Erlösung und seiner Zuwendung zu folgen. Das ist die zweite Hälfte jetzt, die wir uns noch anschauen. Und Gottes Ruf der Erlösung, der besteht hier in dieser zweiten Hälfte aus drei Dingen. Und das erste ist, dass Gott sein Volk erinnert daran, wer er wirklich ist. Schau mal Vers 12 an. Da sagt Gott: Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener, ich bin es. So quasi, erkennt ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich bin es doch, euer allmächtiger Gott. Wem willst du dich anvertrauen, wenn nicht mir? Vers 13. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da, Erde und Himmel, sie gehorchen meinem Rufen. Warum nicht du? Warum nicht ihr? Höre auf mich, Jakob. Höre auf mich, Stefan. Höre auf mich. Ich bin es, dein Gott. Willst du dich mir nicht anvertrauen? Der zweite Punkt im Ruf nach Erlösung von Gott ist die Ankündigung eines Erlösers, ab Vers 14. Hier sagt Gott: Versammelt euch ihr alle und hört, wer unter ihnen hat dies verkündigt? Da meint er die fremden Götter Babylons, ja? Dies ist etwas Neues, so quasi. Er, den der Herr lieb hat, sagt Gott, er wird sein Wohlgefallen an Babel vollstrecken, also das, was Gott Babel angekündigt hat, wird er auch tun, und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Ich selbst habe es gesagt, ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht, und sein Weg wird gelingen. Gott kündigt hier etwas Neues an. Und zwar einen Erlöser, der Babel in seine Schranken weist, den Gott berufen hat, hergebracht hat und dessen Weg auch gelingen wird. Und es ist der Perserkönig Kyros, der damals wirklich das Reich Babels eroberte. Ein Heide. Und als Retter hätte sich Israel sicher jemanden aus den eigenen Reihen erwartet. Aber Gott überrascht mit etwas Neuem, einem unerwarteten, aber umso erfolgreicheren Erlöser. Sein Weg wird gelingen, sagt er. Wir suchen uns unseren Erlöser also nicht selber aus. Gott ist unser Erlöser. Und während Kyrus Gottes überraschender Erlöser für Israel damals sein sollte, und so gesehen auch war, wartet Gott mit einer noch viel größeren Überraschung auf, mit dem Erlöser nicht nur für Israel, sondern der ganzen Menschheit. Plötzlich ertönt nämlich in Vers 16 eine Stimme, bei der wir uns fragen, wer spricht denn hier plötzlich? Schau mal Vers 16 an. Da sagt jemand, naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Wer spricht hier? Wer ruft hier auf zur Erlösung? Kyrus kann es nicht sein. Kyrus war nämlich nicht geisterfüllt. Wer ist also dieser Mensch, der hier spricht in Vers 16? Es ist tatsächlich jemand aus den eigenen Reihen Israels, aber doch jemand ganz unerwarteter. Ein Knecht Gottes, der uns im nächsten Kapitel begegnet, von dem Gott sagt in Kapitel 49, Vers 6, wenn du einmal umblätterst, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewohner aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und dieser Erlösungsruf Gottes aus unserem Käfig heraus gilt nicht nur Israel damit, sondern der ganzen Welt. Sieh, es ist Christus, der hier spricht, naht euch zu mir. Das ist, wie wir Babel entkommen. Unserem Götzendienst, unserem Drang, Gott zu manipulieren. Es ist sich Christus zu nahen, der uns frei macht, der uns neu macht und der gesagt hat, kommt her, alle, die ihr bemüht und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Zieht also aus Babel ist Gottes Ruf. Und es ist der Abschluss dieses Kapitels ab Vers 17. Gottes Ruf lautet, zieht aus Babel. So spricht der Herr, dein Erlöser, Vers 17. Der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und jetzt zeigt Gott uns, was er sich wünschen würde. Vers 18, oh, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest. Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom. Wir haben es gelesen vor der Predigt, diesem Abschnitt. Schau mal Gottes Wohlwollen. Sein Friede will er uns geben. Das Leben in Fülle. Oh, dass du doch nur auf mich gehört hättest. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott will uns Leben geben in Fülle. Also zieht aus von Babel. Hört auf mit eurer Gottlosigkeit. Vers 20, flieht von den Chaldäern, ein anderes Wort für Babylonier, flieht mit Jubelschall. Freut euch, ich rette euch aus eurer Sündenlast, aus eurer Verkehrtheit, aus eurem Götzendienst und eurer manipulativen Art. Und verkündigt dies, lasst es hören, sagt Gott, verbreitet es bis an die Enden der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob, seinen Knecht Stephan oder dich erlöst. Und die Umkehr zu Gott vom Götzendienst mag schwierig aussehen, vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit sein für dich. Vielleicht sieht es für dich aus wie ein Trip durch die Wüste, wenn du jetzt plötzlich auf deine eigenen Sicherheiten verzichten müsstest. Oder auf das, was du dir einfach so sehnlich wünschst. Aber schau Vers 21. Wenn du Gott zu deinem Retter machst und Jesus nachfolgst, und selbst wenn es aussieht wie ein Trip durch die Wüste, auf deine Sicherheiten zu verzichten, schau, was Gott verheißt in Vers 21. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen. Er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Und Israel hatte das natürlich am eigenen Leib erlebt, im Auszug aus Ägypten. Dass Gott treu ist und uns gibt, was wir brauchen. Und so spricht Jesus, wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So endet praktisch die Bibel mit diesen Worten. Darum verlasse den Weg Babels. Und Kapitel 48 endet mit den schauerlichen Worten aus Vers 22. Einer Realität, die dem Ganzen hier unterliegt, wenn wir Babel nicht verlassen. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und er meint damit nicht die Heiden und nicht Babylon, sondern hier an dieser Stelle meint er solche, die sich Gottes Volk nennen. Zieh aus von Babel und flieh. Juble, lass es hören und folge, vertraue Jesus. Und wir tun das, indem wir Gott um Vergebung bitten für die falschen Götter in unserem Leben, die Dinge, durch die wir ihn ersetzt haben. Wir tun es, indem wir sorry sagen für den Versuch, ihn zu manipulieren, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen. Wir sagen Danke für seinen Erlöser Jesus, der unseren Seelendurst stillt, auch durch Wüstenwege hindurch. Und wir sagen Bitte, bitte Herr, hol uns hier raus und führe du uns in deine heilige Stadt, Jerusalem, in deine Herrlichkeit, als unseren wahren Gott und Erlöser. Und das möchte ich jetzt beten. Vater im Himmel, wir wollen bekennen vor dir, dass wir dich versucht haben zu manipulieren und dich dazu zu bringen, das zu tun, was wir für richtig halten. Vergib uns, Herr. Und vergib uns, Herr, dass wir uns auf Dinge verlassen haben, auf die wir uns nicht stützen sollen, denn du allein bist der einzig wahre Gott, der uns jeden Atemzug schenkt, jeden Herzschlag und täglich das gibt, was wir brauchen. Vergib uns, dass wir dich so entthront haben aus unserem Leben. Und wir danken dir, dass du so langmütig bist, uns das auch immer wieder aufzuzeigen, dass du so langmütig bist und uns den Weg zurück zu dir aufzeigst und mit offenen Armen auf uns wartest. Danke für deine Barmherzigkeit in Christus, der für all unser Vergehen sein Blut geopfert hat am Kreuz und sein Blut uns reinwäscht von aller Schuld, damit wir wieder deine Kinder heißen dürfen. Und so bitten wir dich, dass du unser Erlöser, Christus, bist, unser König von jetzt und bis immer, und dass du uns in deine Nachfolge stellst. Vater, wir bitten dich das alles, um diese Erneuerung unseres Herzens, unseres Lebens, im Namen unseres Erlösers, Jesus Christus. Amen.